Der Titel der Predigt heute ist Gottes Liebe in Jesus Christus. So spricht der Herr: Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Munde kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Wort des lebendigen Gottes. Das Evangelium ist ganz anders als die Religion. Das besonders hervorstechende Merkmal dabei ist, dass Gott uns liebt. Das gibt es nur im Evangelium, das gibt es nur bei unserem Gott. Alles, was die Religionen als Gott bezeichnen, ist irgendetwas anderes. Das liebt nicht, das stellt Forderungen, verbreitet Angst und Schrecken. Woher wissen wir eigentlich, dass Gott uns liebt? Wir lesen Matthäus 5. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. In diesem Vers sagt uns Jesus, dass Gott mit seiner Liebe nicht einmal einen Unterschied macht, was unsere Handlungen betrifft. Er lässt es regnen für Gerechte und für Ungerechte gleichermaßen. Seine Liebe gilt also eindeutig allen Menschen. Aber das, was wir hier sehen, ist überwiegend eine einseitige Liebe. Denn sehr viele Menschen erwidern diese Liebe Gottes nicht. Die Tatsache, dass die Sonne aufgeht und es regnet, erscheint den meisten Menschen als absolute Selbstverständlichkeit. Trotzdem geht die Liebe Gottes noch weit über diese rein irdische Versorgung hinaus. Und das wird man sicher nicht mehr als Selbstverständlichkeit annehmen können. Er opfert das Wertvollste, was er hat, seinen eigenen Sohn, nur um die Menschen zu retten. Er könnte doch als allmächtiger Gott genauso gut denken, von dem sündigen Pack habe ich endgültig die Nase voll, ich werde sie alle vernichten. Wer liebt, denkt aber nicht so. Deswegen zeigt sich gerade in dieser Handlungsweise die übergroße Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Bis hierher ist die Liebe immer noch völlig einseitig. Gott liebt uns so sehr, dass er gewaltig in Vorleistung geht. Er opfert seinen Sohn in der Hoffnung, dass wenigstens einige Menschen erkennen, was das bedeutet, dieses Opfer für sich annehmen und seine Liebe beantworten. Das muss man unbedingt verinnerlichen. Die einzige Voraussetzung dafür, dass jemand nicht ins Verderben geht, ist, dass er an Jesus glaubt. Natürlich hat der Glaube an Jesus für den betreffenden Menschen dann noch eine ganze Menge weiterer Folgen. Aber der Glaube ist die einzige Voraussetzung dafür, dass er gerettet wird. Das gibt es in keiner Religion. Da hat die Errettung oder die Annahme immer einen Haufen Voraussetzungen. Die Liebe Gottes begegnet uns ohne Voraussetzung. Er hat seinen Sohn geopfert, das hat er ohne unser Zutun getan. Die einzige Voraussetzung, dass diese Tat Gottes für uns wirksam wird, ist, dass wir sie annehmen. Dass wir den Glauben an Jesus aufbringen. 1. Johannes 3, neue evangelistische: Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Kannst du mal die Jalousette ein bisschen runter machen? Die Beleuchtung ist schlecht. Gott liebt uns so sehr, dass er uns durch die Annahme des Angebots, dass er uns in Jesus Christus macht, zu seinen Kindern macht. Und wir alle wissen, das, was die Eltern am meisten lieben, das, was die Eltern am meisten lieben, sind ihre Kinder. Die Kinder der Eltern, die Liebe der Eltern ist nicht vollkommen. Eltern sind Menschen, nichts, was Menschen machen oder haben, ist vollkommen. Aber die Liebe Gottes ist vollkommen. Das besagt, dass Gott uns noch viel mehr liebt, als Eltern ihre Kinder lieben können. Also Gott liebt euch viel mehr, als eure eigenen Eltern euch geliebt haben. Oder anders, Gott liebt euch mehr, als ihr eure Kinder jemals habt lieben können. Wir kennen das auch als Menschen. Wenn jemand liebt, ist der größte Wunsch, den man hat, dass diese Liebe erwidert wird. Und die größte Enttäuschung, wenn die Liebe nicht erwidert wird. Das ist bei Gott auch so. Er möchte, dass wir seine Kinder sind und liebt uns als seine Kinder. Natürlich wünscht er sich sehr, dass diese Kinder seine Liebe erwidern. Eine echte und tragfähige Beziehung entsteht erst dann, wenn jemand liebt und diese Liebe erwidert wird. Beides gehört untrennbar zusammen. Gott liebt alle Menschen, aber nicht alle Menschen erwidern seine Liebe. Deswegen haben die einen als Kinder Gottes eine Beziehung zu ihm und die anderen haben das nicht. Wohin führt das denn, wenn wir Gottes Liebe wirklich erwidern? Ganz einfach. Wir werden das, was Gott gern möchte, mit Freude tun und das, was er nicht möchte, werden wir lassen. Unser Antrieb dabei ist unsere Liebe zum himmlischen Vater. Das ist ganz was anderes, als wenn uns da jemand mit einem Haufen Regeln und Gesetzen unter Druck setzt. 1. Johannes 3. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Wer absichtlich sündigt, lehnt sich gegen Gottes Ordnung auf, denn Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus auf der Erde erschien, er, der selbst ganz ohne Sünde ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Wer mit ihm verbunden lebt, der sündigt nicht bedenkenlos weiter. Wer gewohnheitsmäßig sündigt, hat ihn nie gesehen und nie begriffen, wer er ist. Solange Gott in Vorleistung geht, haben wir meistens mit der Sache nicht viel Probleme. Die meisten von uns hier im Raum haben dieses Angebot Jesu längst angenommen. Gott geht dann noch einmal in Vorleistung, indem er uns nach unserer Bekehrung den Heiligen Geist schenkt. Der soll uns helfen, Gottes Liebe zu erwidern. Alle dafür erforderlichen Voraussetzungen hat Gott in Vorleistung geschaffen, also ohne jedes Zutun von uns selbst. Hast du das vor deiner Bekehrung erkannt? Hast du dich aus Liebe zu Jesus oder aus Angst vor der Hölle bekehrt? Wenn du dich aus Angst vor der Hölle bekehrt hast, dann hast du etwas sehr Wichtiges noch nicht verstanden. Was denkst du von Jesus nach allem, was er für dich getan hat? Sucht er deine Angst oder sucht er deine Liebe? Wenn du dich aber aus Liebe zu Jesus bekehrt hast, dann heißt das ja, dass du seine Liebe erwiderst. Dann wirst du mit der Sünde brechen, nicht weil du das musst, sondern weil die Sünde dir zum Gräuel geworden ist. Dann wirst du dich auf den Weg der Heiligung begeben, nicht weil du es musst, sondern weil du mit Freude Jesus ähnlicher werden willst. Dann wirst du dich unter dem Einfluss Jesu und des Heiligen Geistes sehr deutlich verändern. Du wirst auf keinen Fall so bleiben, wie du bist, und du wirst, auch wenn es manchmal schmerzt, eine große Freude an diesem Prozess haben. Oder war deine Bekehrung in erster Linie aus Angst vor der Hölle getrieben? Dann fehlt dir noch was. Schau noch mal genau hin auf das Kreuz. Das hat Jesus für dich getan. Sieh mit deinem Herzen noch einmal hin, was das für eine unfassbare Liebe ist, die sich da offenbart. Und Jesus wartet darauf, dass du seine Liebe erwiderst. Jetzt komme ich aber noch an einen weiteren, eventuell etwas peinlichen Punkt. Hinterfrage doch mal bei dir selbst, war das mit meiner Bekehrung wirklich echt? Habe ich mich bekehrt, weil ich in meinem Herzen eine Liebe zu Jesus gehabt habe? Kam meine Buße wirklich von Herzen? Oder war das mehr so eine Art Lippenbekenntnis? Der Unterschied ist sehr wichtig. Er entscheidet über wirksam oder unwirksam. Er entscheidet über gerettet oder über nicht gerettet. Johannes der Täufer hat diese Warnung einmal sehr deutlich ausgesprochen. Lukas 3, Vers 7. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnt? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Eigentlich hätte Johannes doch zufrieden sein können, wenn viele Menschen kommen und sich taufen lassen. Nicht große Erfolgsrate. Aber Johannes weiß, viele von den Menschen, die jetzt kommen und sich taufen lassen wollen, haben keine echte Buße im Herzen. Sie wollen sich nicht wirklich ändern. Sie kommen mit der falschen Einstellung. Das ist doch mal ein ganz schönes Erlebnis, sich taufen zu lassen. Das ist im Moment voll im Trend. Schaden kann es ja schließlich nicht. Aber Johannes weiß, wirksam ist es nur, wenn die Bekehrung echt ist. Wenn die Buße von Herzen kommt. Und woran erkennt man, dass die Buße von Herzen kommt? An den Früchten, an den guten Werken, die auf die Buße folgen, wenn sie denn echt ist. Gott lässt dich aussuchen, du darfst wählen zwischen Errettung und Zorngericht. Ich weiß, das passt nicht in den Zeitgeist. Da erzählt man lieber was von Allerlösung. Der französische Philosoph Voltaire hat einmal gesagt, Gott wird ja schon vergeben. Das ist ja schließlich sein Metier. Die Krankenschwester, die Voltaire schließlich bis zu seinem Tode gepflegt hatte, sagte, als er verstorben war, ich werde nie mehr einen Atheisten zum Tod begleiten. Warum wohl? In Galater 6, Abvers 7, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf seine eigene Natur sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Geist Gottes sät, wird von ihm das ewige Leben ernten. Vor deiner Bekehrung hast du auf deine eigene Natur gesät und der Lohn ist der Tod. Bei deiner Bekehrung wirst du von Gott mit allem ausgestattet, was du brauchst, um in Zukunft auf den Geist Gottes zu säen und von ihm das ewige Leben zu ernten. Bitte achte darauf. Du wirst mit allem ausgestattet, aber du sollst dann nicht auf deinem Sofa sitzen bleiben und die ganze Ausstattung im Kleiderschrank lassen. Echte Buße ist echte Umkehr. Du kannst dann nicht so weiterleben wie bisher. Wir lesen Lukas 7, Abvers 36. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und setzte sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in dieser Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit wertvollem Salböl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was da für eine Frau ihn berührt. Die ist doch eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir was erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete bestimmt der, dem er die größere Schuldenlast hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann blickte er die Frau an und sagte, sieh diese Frau an, Simon. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Bei Bibel-TV werden in regelmäßigen Abständen Sendungen ausgestrahlt. Die sind so Interviews. Titel Mensch Gott oder früher hieß es Hof mit Himmel. Das sind eigentlich immer Geschichten von Bekehrung. Manchmal auch ein paar andere Sachen, aber sehr häufig sind es Geschichten von Bekehrung. Oft sind das sehr derbe Geschichten. Geschichten von Menschen, die Gott überhaupt nicht kannten, die oft in sehr großer Sünde lebten, die dann in ihrem Leben überhaupt nicht mehr weiter wussten und dann ehrlich nach Gott geschrien haben. Betonung auf ehrlich. Es sind großartige Bekehrungen mit großartigen Früchten. Bekehrungen von Menschen, die gewusst haben, dass sie wirklich im Dreck saßen. Bekehrungen von Menschen, die erkannt haben, dass sie ihr Leben wirklich nicht allein in den Griff kriegen. Bekehrungen von Menschen, die wirklich nach Gott geschrien haben. Bekehrungen von Menschen, die dann wirklich umgekehrt sind und deren Leben eine völlig neue Richtung hat. War das bei deiner Bekehrung auch so? Hast du bei deiner Bekehrung über deine Sünden geweint? Hast du bei deiner Bekehrung wirklich nach Gott geschrien? Oder warst du eher ein anständiger Mensch, der nur ein klein bisschen Vergebung noch braucht? Achten wir darauf, dass unsere Bekehrung nicht den Wärmetod der bürgerlichen Wohlanständigkeit stirbt. Was meinte Jesus dazu? Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wo führt das hin, wenn wir glauben, aber zu wenig Liebe haben? Es führt in die Gesetzmäßigkeit, in die Selbstgerechtigkeit und im schlimmsten Fall zum religiösen Fanatismus. Wir sehen das in dem oben genannten Beispiel sehr gut. Der Pharisäer lebt gesetzmäßig. Der lebt nach Regeln, die hält er streng ein und glaubt deswegen, dass er gerecht ist. Er braucht keine Vergebung. Deswegen richtet er auch. Wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Er würde sich nicht von ihr berühren lassen. Er würde sie verurteilen und rausschmeißen. Er ist das lebende Beispiel dafür, was Jesus eben gesagt hat. Er glaubt, keine Vergebung zu brauchen und deswegen ist er völlig lieblos. Was heißt das für uns? Müssen wir jetzt eigentlich erstmal richtig was anstellen, damit Gott uns dann reichlich vergeben kann und wir dann mehr Liebe für ihn aufbringen? Sicher nicht. Aber auch das, was der sogenannte wohlanständige Bürger angestellt hat, reicht schon für den Tod. So sagt das jedenfalls die Bibel. Sieh bei dir einfach nochmal hin, was das so alles war. Dass Jesus dir all das vergeben hat, dass er dafür den Preis bezahlt hat auf Golgatha, ist sicher viel Gegenliebe wert. Stell dir das mal bildlich vor, wie er da am Kreuz hängt, dich ansieht und sagt, das habe ich alles für dich getan, damit du nicht verloren gehst. Da sagst du vielleicht, ich weiß das alles, aber ich habe so wenig Liebe. Wohl wahr. Aber zum Glück hat Gott in seiner Liebe auch dafür noch Vorsorge getroffen. Römer 5, Vers 5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. In dem Moment, wo wir den Heiligen Geist empfangen haben, ist auch die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen worden. Sie ist schon drin. Du musst dir dessen bewusst werden. Jesus liebt dich unbeschreiblich. Sieh auf Jesus. Sieh auf das, was er für dich getan hat. Staune darüber, welche Liebe sich da offenbart. Und diese Liebe hat Gott bereits in dein Herz ausgegossen. Du musst sie nur noch rauslassen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Und er lasse seine Liebe durch dich durch in reichem Strom zu anderen Menschen strömen, dass sie deine Liebe erkennen und dich, unseren himmlischen Vater, preisen. Amen.